Dazulernen, das wollen wir alle. Doch häufig ganz verschiedene Sachen und in verschiedenem Tempo. Und häufig ist ein Lehrer, der liegt, einer, der jemand anderem gar nicht liegt und der gar nicht zu dem oder derjenigen passt. Wie kann man das machen, wenn man die Technologien verwenden möchte, die es heute gibt, um wirklich ganz genau die Bedürfnisse auch aufeinander schnell und unkompliziert abzustimmen? In Österreich hat sich eine Unternehmung gegründet, Go Student heißt die, die genau das vorhat und mit ihrem Gründer, einem Ausnahmeunternehmer, wollen wir heute sprechen. Und dazu, liebe Hörerinnen und Hörer, sagen wir ganz herzlich willkommen in unserem Digitech-Podcast und herzlich willkommen Felix Oswald.
Hallo, herzlich willkommen, freut mich dabei zu sein.
Und ansonsten führt das Stammteam Sie durch das Programm sozusagen. Mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion und Carsten Knob ist dabei, unser Herausgeber. Hallo Carsten, auch dir.
Hallo zusammen.
Ja, Felix, die Mission ist groß. Du hast gerade mit Go Student eine Finanzierungsrunde hinter dir, die gezeigt hat, dass dich nicht nur viele Menschen dafür interessieren, dort weitergebildet zu werden, sondern auch Investoren daran glauben. Du hast mehr als 200 Millionen Euro eingesammelt. Aber wir wollen am Beginn erstmal das Konzept vorstellen für alle, die das auch noch gar nicht genau kennen. Go Student, was macht ihr?
Mit Go Student bauen wir eine globale Schule, bei der wir Schüler, Schülerinnen im Alter von 6 bis 19 mit Weltklasse-Lehrkräften zusammenbringen im virtuellen Einzelunterricht. Das heißt, wir bringen wirklich einen Schüler, eine Schülerin mit einem Weltklasse-Lehrer digital zusammen und betreuen als Plattform die Familien und die Lehrer langfristig, bis die Kinder auch erfolgreich mit der Schule abschließen.
Was heißt denn in dem Fall betreuen? Also ihr sucht die Lehrer aus oder ihr prüft die, dass die was können?
Richtig. Also wir haben auf der einen Seite, stellen wir sicher, dass die Lehrer, die bei uns den Unterricht abhalten, dass die auch qualifiziert dafür sind. Wir nehmen aktuell je nach Land rund 5-8% aller Bewerber auf. Und auf der anderen Seite, auf der Schülerelternseite, haben wir zwei Arten von Kunden. Wir haben einerseits Kunden, die klassischen Nachhilfeunterricht suchen. Das heißt, man bemerkt, dass das Kind plötzlich einen Leistungsabfall in der Schule hat und erlebt. Die Noten werden schlechter und man möchte jetzt zusätzliche Unterstützung in Anspruch nehmen. Und andererseits haben wir Kunden, die sind schon sehr gut in der Schule und brauchen zusätzlichen Förderunterricht. Beispielsweise Kinder, die für den Numerus Clausus einen bestimmten Notenschnitt benötigen.
Um das Geschäftsmodell noch ein bisschen besser abzuheben von anderen Plattformen, die es so gibt, die vielleicht auch der eine oder andere kennt. Felix, wenn man jetzt bei Sofa-Tutor zum Beispiel ist, da schaut man dann ja Videos an, ne? Und ich glaube, mit einem etwas höheren Tarif kann man auch irgendwie mit Leuten chatten. Das ist bei euch jetzt anders. Man hat tatsächlich konkret mit einem Lehrer zu tun oder einer Lehrerin.
Richtig, richtig. Es ist kein asynchroner Unterricht, wie beispielsweise bei Sofa-Tutor oder The Simple Club oder YouTube-Channels, sondern es ist richtiger Live-Unterricht. Also das Kind spricht live mit dem Lehrer in einer Einheit. Es ist aktuell immer Einzelunterricht und diese individuelle Betreuung, das hebt uns jetzt von den asynchronen Anbietern, die man sonst in der Online-Welt schon einmal gesehen hat, ab.
Seid ihr deshalb denn dann auch gleich viel teurer?
Also wir vergleichen uns einerseits mit dem Schwarzmarkt, also klassischer Nachhilfeunterricht oder auch Förderunterricht ist zum Großteil immer noch ein sehr intransparenter Schwarzmarkt.
Na klar, ich habe meinen Mathe-Nachhilfelehrer früher auch bar bezahlt.
Korrekt, korrekt. Und der war wahrscheinlich, der hat vielleicht ein, zwei Ecken oder zwei Straßen weiter gewohnt und ist zu dir nach Hause gekommen.
Genau, ich dahin, aber genauso.
Genau, ja. Absolut, absolut. So findet das auch immer noch heutzutage zu 80-90% des Marktes findet auch so noch statt. Davon können wir uns abheben. Wir können uns davon abheben, weil wir sind preislich ähnlich wie der Schwarzmarkt. Ja, gleichzeitig aber stellen wir die Qualität von den Lehrern sicher und stellen diese langfristige Betreuung sicher, dass ich mich als Elternteil zurücklehnen kann. Ja, das ist das, der USP da dahinter.
Wie wird man denn oder wie wird man denn Lehrer oder was muss man denn mitbringen, um das zu werden? Sind das eigentlich, kann man da selbst einfach ein guter Schüler sein, der sagt, ich möchte mir jetzt was dazu verdienen und biete jetzt an, dort Lehrer zu werden? Muss man Student sein für irgendein Fach oder muss man oder sollte man ausgebildeter Lehrer sein? Mhm.
Sehr gute Frage. Es ist auch etwas, an dem wir laufend arbeiten und das weiter verbessern und weiter optimieren. Wir haben ein dreistufiges Aufnahmeverfahren entwickelt. Dieses Aufnahmeverfahren, das kann jeder machen, der Bock drauf hat. Im ersten Schritt stellen wir fest, wie hoch sind die fachlichen Fähigkeiten, also verstehe ich Mathematik bis zur 12. Klasse, jetzt im Beispiel Mathematik. Im zweiten Schritt schauen wir uns die pädagogischen Fähigkeiten an, das heißt, kannst du ein Thema in Mathematik auch einfach erklären und einfach einer Gruppe begreifbar machen? Ja, und dann haben wir den dritten Schritt, das ist ein Background-Check und ein Persönlichkeitstest. Und nach diesen drei Stufen ist man dann bereit und kann sofort loslegen.
Und als Schüler kann ich sozusagen, hast du ja schon skizziert, wie alt ich sein muss, wie läuft es da ab? Da bewerbe ich mich beziehungsweise die Eltern und ich gebe da einfach an, zum Beispiel, ich bin in der sechsten Klasse und ich brauche Nachhilfe in Deutsch. Für das und das Thema und dann sucht ihr für mich praktisch jemanden.
Völlig richtig, genau. Es ist so, bei Bildung ist es wichtig, die Bereitschaft bei Eltern für Bildung etwas auszugeben, ist dann besonders hoch, wenn der Individualisierungsgrad hoch ist. Ihr kennt das vielleicht, denkt zum Beispiel an eine Schule oder Kindergarten. Wenn ich als Elternteil das Gefühl habe, mein Kind ist dort speziell oder wird dort spezieller betreut, individueller behandelt, dann ist auch für mich ganz klar, dass ich dafür auch Geld bezahle, ja. Und auch wenn man jetzt an den Nachmittagsunterricht denkt, wenn ein Elternteil eine Anfrage stellt bei uns, dann bekommt jedes Elternteil einen Anruf von uns, ja. Das heißt, wir haben ein Team, das ruft jedes Elternteil wirklich am Telefon an und bespricht mit den Eltern dann, wo hat das Kind Schwierigkeiten, was kann das Kind besonders gut, welche Hobbys hat das Kind und auf Basis dieses Erstgesprächs können wir dann auch besser herausfinden, welcher Lehrer passt denn gut zu dem Kind. Und die können in einer Probestunde einander kennenlernen und dann schauen, ob das auch langfristig gut passen kann.
Sag mal, ihr habt in Österreich angefangen seinerzeit, ne? Inzwischen ist das Unternehmen aber stark gewachsen und Deutschland, also die Bundesrepublik Deutschland ist der wichtigste Markt inzwischen, nur um mal so einen Überblick zu bekommen, wie sich das derzeit aufteilt.
Ja, wir sind mittlerweile in über 15 Ländern aktiv, ja, hauptsächlich im europäischen Raum. Wir sind bis Ende des Jahres in mehr als 20 Ländern aktiv. Also wir bereiten gerade auch den Start in Latein- und Südamerika vor und in Kanada. Ja, da freuen wir uns schon sehr darauf. Deutschland ist weiterhin das umsatzstärkste Land, was jetzt auch die Neukundenakquise betrifft. Ja.
Und Österreich spielt aber auch immer noch eine Rolle, nicht nur aus Tradition, sondern da seid ihr auch fest verankert.
Absolut. Wir haben auch das Headquarter der Firma weiterhin hier in Wien in Österreich, aber mittlerweile auch Büros in all den Ländern, in denen wir aktiv sind. In Deutschland beispielsweise haben wir ein Büro in Düsseldorf, wo ein großer Teil des deutschen Vertriebsteams sitzt. Und in Berlin haben wir auch ein Büro. Dort haben wir unser zentrales Marketingteam und unser zentrales Produktteam zum Beispiel sitzen.
Da du ja Gründer auch bist, sag mal, wie bist du denn damals mit deinen Mitstreitern auf die Idee gekommen?
Ja, ich meine, ihr könnt euch sicher selbst noch an eure Schulzeit erinnern. Es gibt Lehrer, die können einfach extrem geilen Unterricht machen und es gibt Lehrer, die können das nicht.
Und, das stimmt.
Und ich habe mich immer schon auch in der Schulzeit gefragt, es muss doch möglich sein, dass man in die Schulklassen, dass man dort einfach inspirierende Lehrkräfte hineinbekommt, ja, die einfach einen richtig geilen Unterricht machen und die dann auch in weiterer Folge natürlich die Schüler maßgeblich beeinflussen. Ich kann euch ein Beispiel, mein Großvater zum Beispiel, ja, der hat es geschafft, mir privat mathematische Inhalte beizubringen, die vielleicht völlig abstrakt klingen mögen im ersten Moment, aber der hat das auf eine Art und Weise erklärt, wo ich sofort immer verstanden habe, okay, wo gibt's Anwendungsfälle in der echten Welt und was kann ich alles damit machen? Und das hat mich persönlich auch dann dazu beeinflusst, Mathematik zu studieren. Und vor 6 Jahren.
Was ja schon sehr früh begonnen hat, wenn ich das mal kurz einfügen darf.
Ja.
Umso interessanter finde, warum du deswegen dann Unternehmensgründer da geworden bist. Du hast ja mit 14 Jahren schon angefangen, Mathe zu studieren.
Ja, absolut, genau. Also ich war damals schon einfach von Mathematik begeistert.
Als ich zur Nachhilfe gelaufen bin.
Ja, es gibt solche und solche Schüler, damals und heute.
Mann, Entschuldigung, nein, wollte nicht unterbrechen.
Aber ihr werdet lachen, nur ich habe selbst, obwohl ich so früh Mathematik studiert habe, hatte ich selbst während des Mathematikstudiums auch hier und da Mathematik-Nachhilfe. Ja, also einfach um von Leuten zu lernen, die bestimmte Inhalte einfach besser drauf hatten, als ich es wusste und mir auch weiterhelfen konnten. Also Nachhilfe ist leider immer so negativ behaftet in der deutschen Sprache, aber das kann, wenn man einfach mal einen guten Lehrer hat, der einen neue Ideen bringt, das kann sich schon auszahlen. Ja.
Wichtig hier vielleicht ist auch, oder dass Nachhilfe jetzt nicht automatisch nur ein Thema dafür ist, wenn ich eine 5 oder eine 6 habe, sondern es kann auch sein, wenn ich, was weiß ich, eine 3 habe und möchte gerne eine 2 oder ich möchte, wie du hast ja schon Numerus Clausus gesagt, ich brauche in manchen Fächern vielleicht eine 1 und ich habe vielleicht einfach niemanden, mit dem ich mich ich habe in meinen Lieblingsfächern niemanden, mit dem ich mich da richtig mal drüber unterhalten kann und deswegen nehme ich mir mal einen Nachhilfelehrer.
Absolut, absolut. Auch zum Beispiel ein anderes Beispiel, Sprachen. Ja, ich meine, in der Schulklasse sitzt du mit 20, 25, 30 anderen Kindern. Wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Native Speaker in Englisch dich unterhalten möchtest, dann ist das genauso auch Nachhilfeunterricht, ja. Und macht auch total Sinn, weil ich meine, wenn du heute in der Arbeitswelt einen Job suchst, Englisch ist mittlerweile Voraussetzung geworden, ja. Und in der Schule habe ich nicht die Möglichkeit, einzeln jetzt mit jemandem regelmäßig Dialog führen zu können. Also auch das ist für mich ein sehr, sehr gutes Beispiel für was das absolut sehr wichtig ist, ja.
Was hat dich denn an die Schule dann aber trotzdem gefesselt? Ich habe ja schon gesagt, mit 14 hast du Mathe studiert, macht ja nicht jeder, um es mal so zu formulieren. Und du hast den Weg eingeschlagen, dann jetzt eine Bildungsplattform zu gründen. Du hättest ja vielleicht aber auch in der Mathematik akademisch da bleiben können und vielleicht das PNP-Problem endlich mal lösen können, möglicherweise.
Ja, da gibt's andere Mathematiker, die an dem Problem arbeiten, die deutlich, deutlich smarter sind als ich.
Erfolglos aber bislang.
Ja, erfolglos.
Also, da wäre auch eine Lücke.
Das stimmt. Da gibt es ein paar Probleme, auch die Riemann-Hypothese, die immer noch ungelöst sind.
Eben.
Also absolut. Also da gibt's viel Nachholbedarf.
Da hat es dich aber nicht hingezogen, sondern.
Also ich finde die Bereiche immer noch spannend. Ich finde Mathematik und ich habe mich damals auf Finanzmathematik spezialisiert, wo es sehr viel um das Thema natürlich auch Risikokalkulation geht, ja. Und ich fand das extrem spannend. Aber gleichzeitig war ich immer jemand, der sich auch angezogen gefühlt hat von Problemen, die ich einfach sonst im realen Leben erkenne oder sehe und die ich dann lösen möchte. Und ich habe auch schon vor GoStudent versucht, so eine mobile App zu bauen, bei der ich als Schüler oder Student andere herausfordern kann, so Challenges zu absolvieren. Das war ein totaler Fail. In der Schule habe ich selbst gebrannte DVDs an andere Mitschüler verkauft, um mein Taschengeld aufzubessern.
Ja, ich hoffe, jetzt hören nicht hier möglicherweise Leute mit, die das, nein.
Es war natürlich alles selbst komponierte Musik.
Genau. Und das ist schon lange her, das ist verjährt.
Verjährt. Ja, CDs sind ja auch schon lange her, ne?
Auch das. Ja. Aber sag mal, was du da aufgebaut hast, ist ja eine Plattform. Das ist ja, du bist ja mit dem Unternehmen Teil der Plattformökonomie, die aus guten Gründen sehr gehypt wird, weil sie halt natürlich unglaubliche Vorteile hat. Vor allen Dingen auch denjenigen, dass das in der Regel, was man da macht, dann ganz gut skaliert. So, bei euch gibt es aber jetzt ein Problem. oder jedenfalls könnte es eins sein. Wahrscheinlich sagst du mir gleich, es ist keins. Aber ihr braucht natürlich die Lehrer.
Ja.
Ihr braucht Menschen, die in diesem One-on-One mit den Schülern in ein Gespräch gehen. Und an der Stelle könnte man sich jetzt vorstellen, stößt die Skalierung natürlich irgendwann mal an Grenzen oder ist das die falsche Denkweise?
Naja, ich meine, denk zum Beispiel mal an Plattformmodelle wie Uber oder Lyft. Ja, die brauchen auch aktuell noch einen Menschen, der das Auto bedient und dich von A nach B bringt. Gleichzeitig ist aber dieser Weg zum selbst autonomen Fahren und mehr Automatisierung in das Auto hineinzubringen, um es auch dem Fahrer einfacher zu machen, eines der großen Themen, an dem mittlerweile alle Autobauer und Autohersteller arbeiten. Ja, und dass auch ein bisschen die Zukunftsvision dahinter ist. Und genauso ist das auch im Unterrichtsbereich, die Lehrkraft, und das ist natürlich auch ein Problem, es braucht mehr Lehrkräfte, um unser Modell auch größer zu skalieren, besonders wenn es um den Einzelunterricht geht. Gleichzeitig aber, je mehr wir von diesen Stunden abwickeln und je mehr auch an Informationen wir sammeln, was den guten und erfolgreichen Unterricht ausmacht, desto mehr können wir, wenn wir in die Zukunft schauen, diesen Unterricht auch stärker automatisieren. Wahrscheinlich nie vollständig automatisieren, aber stärker automatisieren, um es dem Lehrer einfacher zu machen und auch da nochmal mehr Skalierungspotenzial herausholen zu können.
Finde ich ein wichtiger Punkt, wenn du sagst jetzt, weil wir ja auch wissen dann oder messen, was guten und erfolgreichen Unterricht ausmacht. Das heißt, ihr messt es und wie messt ihr das? Gibt es danach Fragebögen nach der Stunde oder nach mehreren Stunden? Oder?
Ja, nein, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil das ist nämlich etwas in der Sekunde, wo es um Messbarkeit im Bildungsbereich geht. Ja, da werden die meisten Leute sofort immer ganz allergisch und das darf man nicht, das geht nicht. Und nur nichts messbar machen. Nur wenn ich etwas verbessern möchte, dann muss ich ja irgendeine Annahme treffen, ja, die irgendwie halt auch auf fundamentalen Daten beruht. Und bei uns ist es so, wir haben eine Kombination von qualitativem Feedback und quantitativem Feedback. Das heißt, es gibt solche Fragebögen und Feedbackbögen, die sowohl Lehrer als auch Schüler bei uns ausfüllen nach den Einheiten. Es gibt aber genauso auch wirklich konkrete Datenpunkte, die wir vor der Einheit, während der Einheit und nach der Einheit sammeln. Also die Regelmäßigkeit der Stunden. Verbessern sich die Noten? Sind Schüler, Lehrer pünktlich in der Stunde? Dann haben wir ein Pilotprojekt, bei dem wir auch zum Beispiel die Sprechzeit messen. Spricht der Lehrer 80% der Zeit oder ist es eine ausgeglichene Sprechzeit?
Was ist gut? 80-20 ist wahrscheinlich nicht gut, aber welches Verhältnis ist gut? Wer sollte wie viel sprechen?
Tatsächlich ausgeglichen. Also je mehr das Richtung 50-50 konvergiert, desto höheres Engagement sehen wir auf der Schülerseite. Ja. Mhm. Was intuitiv, nicht das Bauchgefühl sagt, das macht Sinn. Nur, ich kann jetzt erstmals nicht nur meinem Bauchgefühl vertrauen, sondern ich kann jetzt erstmals diese Sachen wirklich messbar machen. Und das ist etwas, das war im Bildungsbereich in der Vergangenheit nie möglich oder wurde nicht gemacht einfach. Und das ist etwas, was es so super spannend für uns macht, weil wir genau in diesen Unterricht quasi mit der Röntgenbrille hineinschauen können, um wirklich zu verstehen, wo sind die Probleme. Wo gibt's Verbesserungspotenzial? Wo gibt's die Verletzungen quasi? Ja, das ist super. Das ist einfach sehr, sehr spannend und das auf dem können wir natürlich aufbauen und um dieses Unterrichtserlebnis einfach in ein neues Zeitalter zu bringen.
Jetzt müssen wir mal eine Konkurrenzsituation aufmachen und zwar ihr habt ja jetzt da viele Daten und viele Kunden. Brauchen die Deutschen mehr Nachhilfe als die Österreicher?
Nein, in Deutschland, Österreich ist es tatsächlich sehr, sehr ausgeglichen.
Und auch brauchen die Deutschen mehr Mathe-Nachhilfe?
Mathe-Nachhilfe, Mathe, es ist wirklich interessant. Der Markt Deutschland, Österreich ist insgesamt sehr, sehr homogen.
Also sowohl. Das ist echt erstaunlich, weil die Schulsysteme sind ja schon unterschiedlich auf eine gewisse Art und Weise. Ja, also ist interessant.
Also wir haben,
hätte ich nicht gedacht.
Wir haben zum Beispiel, was jetzt den Anteil von den Schülern betrifft, die eben schon sehr gut in der Schule sind und die sich weiter optimieren möchten, haben wir zum Beispiel in Deutschland einen größeren Teil als in Österreich. Vermutlich, vermutlich auch deswegen eben Numerus Clausus gibt es ja in der Form zum Beispiel in Österreich gar nicht. Deswegen kommen ja auch viele von den deutschen Studenten zu uns.
Ja. Ja gut, aber die Eingangstests, die sind jetzt ja auch nicht so leicht, ne?
Nee, absolut, absolut nicht. Aber, ja. aber trotzdem, dadurch, dass es den Eingangstest gibt, kann ich jetzt, muss ich mich nicht darauf fokussieren, dass ich jetzt in den letzten, weiß ich nicht, 10., 11., 12. Klasse einen bestimmten Notendurchschnitt brauche. Ja, sondern kann mich dann halt speziell nur für den Eingangstest für die Universität halt vorbereiten. Interessant aber, wenn man zum Beispiel in andere Länder schaut, also wir sehen zum Beispiel in Griechenland verwenden sogar über 90% der Schüler zusätzlichen Nachmittagsunterricht.
Okay. Über 90%?
Ja, ja, genau, weil das dort auch eben eine andere Bedeutung hat. Also dort ist eben Nachhilfeunterricht nicht etwas, das ausschließlich Schülern vorbehalten ist, die jetzt schlechte Noten in der Schule haben, sondern das ist einfach etwas, das man als eine Art Commodity schon sieht, die man einfach braucht, um in der Schule weniger Probleme zu haben und stressfreier durchzukommen.
Das heißt, also völlig unabhängig vom Schulsystem ist die Nachfrage nach Nachhilfe eigentlich immer da. Oder anders ausgedrückt, die Kultusminister können eigentlich machen, was sie wollen. Für euch ist immer genug zu tun.
Absolut. Und es ist ja auch, und das ist ja auch oft ganz interessant. Es ist ja am Ende des Tages keine Frage entweder oder. Also entweder das öffentliche Schulsystem macht so eine gute Arbeit, dass es Nachmittagsunterricht gar nicht braucht. Also es ist gar keine Frage entweder oder, sondern es ist eher eine Frage, wie kann man die beiden Modelle eigentlich in eine gute Symbiose bringen? Ja. Und deswegen glaube ich, braucht es da auch in der Zukunft mehr Austausch, um das einfach auch besser zu machen.
Aber wenn ich das sagen darf, also ist ja auch vollkommen in Ordnung, ist ja eine Leistung, die da erbracht wird und dafür muss der Lehrer, müsst ihr natürlich Geld nehmen. So, das heißt aber ja im Umkehrschluss auch, dass nicht alle Menschen, gerade in sozial schwierigeren Verhältnissen, diese Möglichkeit haben, das auch in Anspruch zu nehmen. Das heißt, mit solchen Plattformen verstärkt man doch eigentlich noch das soziale Gefälle in der Bildung, oder wäre diese These falsch?
Das ist leider ein Trugschluss, und zwar aus folgendem Gesichtspunkt. Also zunächst einmal, Bildung per se ist ja nicht kostenlos, weil jeder, der Steuern zahlt in dem Land, zahlt ja quasi in einen Topf ein, der dann wiederum in das Bildungssystem ausgeschüttet wird. Weil die Frage mal einen Schullehrer, ob denn der Schullehrer gerne für gar kein Geld arbeiten möchte. Also die werden ja, müsst ja auch von Geld
bezahlen. Nein, die verdienen im Zweifel zu wenig.
Absolut, richtig, genau. Richtig. Aber ja. Um jetzt zu dem anderen Punkt zurückzukommen. Wenn du dir anschaust, die letzten Jahrzehnte, zum Beispiel das Gesundheitswesen, das Finanzwesen, die Mobilitätsindustrie, in all diesen Bereichen, was haben wir erlebt? Wir haben extrem viel Innovation erleben dürfen. Wir haben erleben dürfen, dass im Gesundheitswesen zum Beispiel die Kosten, dass ich eine medizinische Untersuchung bekomme oder eine bestimmte Diagnose, dass die Kosten dafür stark reduziert wurden. Heute ist es einfacher und günstiger für dich, weiß ich nicht, ein Röntgenbild zum Beispiel zu bekommen, als es vor 40 Jahren der Fall war. Genauso ist es im Mobilitätsbereich, heute von A nach B zu kommen, ist günstiger geworden, als es vor 40, 50 Jahren der Fall war, weil es mehr Optionen gibt, es gibt mehr Angebot und viel Innovation. Genauso in vielen anderen Bereichen, auch technologisch, nicht, dass der Preis von einem Mobiltelefon heute und vom Internet sind deutlich besser geworden. Aber im Bildungsbereich ist der Bereich, wenn du dir schaust, die Kosten pro Schüler sind einfach gestiegen über die letzten Jahrzehnte. Das zeigt uns, es braucht Innovation, es braucht auch private Anbieter, die hier attraktive Angebote zur Verfügung stellen, damit genau das passiert, was man möchte, dass mehr Demokratisierung stattfindet und dass auch die Familien, die es sich sonst nicht leisten können, sich jetzt guten Bildungszugang leisten können. Also es braucht hier mehr Angebote, um diese Schere zu verringern.
Hm. Um diese Botschaft zu vermitteln, ist das der Grund, der jetzt auch dahinter steckt, dass ihr, was war das, 5 Millionen Nachhilfeeinheiten zum Selbstkostenpreis anbietet, damit die Bundesregierung das entsprechend verteilen kann? Steckt der Gedanke dann letztlich auch hinter dem Angebot?
Absolut. Es gibt, das kommt auch von daher, es gibt in einigen Ländern, gibt es das sogenannte Gutscheinprinzip. Das heißt, der Staat bekommt ja quasi jedes Jahr von den Steuerzahlern ein gewisses Budget, das er dann in den Bildungsbereich investiert. Also auf Europaebene sind das rund 4% des Bruttoinlandsprodukts. Im Durchschnitt wird für Bildung ausgegeben. Und in manchen Ländern gibt es das sogenannte Gutscheinprinzip. Das heißt, ein Teil von diesem Topf, der für Bildung investiert wird, der wird in Form von Gutscheinen zurück an die Familien gegeben. Die Familien können dann diesen Gutschein bei einem von verschiedensten privaten Bildungsanbietern einlösen. Ist ein einfaches Konzept, aber sehr effektiv, weil dadurch natürlich auch private Anbieter in eine stärkere Konkurrenzsituation kommen. Durch stärkere Konkurrenz natürlich auch versuchen, mehr Innovation hineinzubringen, die Kosten zu senken und hier attraktive Angebote den Familien dann zur Verfügung zu stellen, worüber sie den Gutschein einlösen können. Das war so ein bisschen diese Hintergrundidee hinter dem Selbstkostenpreis und die Zurverfügungstellung der Einheiten.
Na, diese Bildungsvoucher gibt es in Deutschland ja noch nicht, aber das System hat natürlich schon häufiger mal in der politischen Diskussion gestanden.
Ein anderes Beispiel, was ich auch wirklich extrem schön finde, wo man sieht, dass Technologie das Potenzial hat, Demokratisierung der Bildung auch durchzuführen, ist, wenn man sich zum Beispiel anschaut, vor 20, 30 Jahren, sagen wir, du bist interessiert an Ökonomie, ja, und du möchtest jetzt dich in Ökonomie weiterbilden. Dann kannst du zur Bibliothek gehen von deiner Fakultät und kannst dir dort Bücher ausborgen. Und das war den Zugang, den du bekommen hast. Heute kann ich auf YouTube gehen und kann mir kostenlos eine Vorlesung von einem berühmten Ökonomieprofessor aus Harvard anschauen. Völlig kostenlos. Brauche nur eine Internetverbindung dafür. Das heißt, ich kann plötzlich auch viel mehr Menschen Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung geben durch Technologie. Und das ist genau der Punkt. Es darf nicht diese Diskussion geben, es muss entweder alles öffentlich sein oder privat, sondern es ist eher die Frage, wie kann ich diese beiden Welten miteinander verbinden, damit ich den besten Effekt daraus erzielen kann.
Wie sollte denn für dich dann, wenn man das jetzt mal alles nimmt, eigentlich der Schulalltag sein? Es ist ja so, dass zumindest ist es meine Wahrnehmung, das ist auch was unsere Kinder angeht, die jetzt noch in der Grundschule sind, aber die tendenziell immer mehr Stunden haben, wo auch nachmittags oder nicht komplett ganztags, aber zumindest in die Richtung gehender Unterricht dann sich immer breiter macht, dort immer mehr Stunden sind in der Schule, die aber dann natürlich in Klassen sind und die nicht diese 1:1 oder diese individuelle Betreuung haben. Ist das dann eigentlich ein guter Weg oder ist es dann nicht sogar interessant zu sagen, wir machen vielleicht ein bisschen weniger Unterricht in der Klasse, damit eben genügend Zeit bleibt für solche Angebote, die dann die speziellen Fähigkeiten der Kinder genauer adressieren können und auch deren Tempo. Da gibt es ja sozusagen einen gewissen Konflikt. Wenn ich die Klasse habe mit 20 oder 25 Kindern und einem Lehrer, dann gibt es eine gewisse, der müssen alle mit im ähnlichen Tempo. Die versuchen zwar auch dann zu individualisieren, dann wird es dann über Wochenpläne oder dann kann dann, wer mit dem einen Heft fertig ist, schon mit dem nächsten anfangen oder sowas oder in der App dann mit einer bestimmten Aufgabenstellung fertig ist, kann auch schon weitermachen. Also man versucht zu differenzieren, aber man kann natürlich noch viel stärker differenzieren, wenn man dann einfach mehr Platz für vielleicht sogar verpflichtende solche Angebote schafft. Mhm.
Nein, absolut. Also ich meine, die Frage ist jetzt natürlich sehr breit, wie stelle ich mir das in einer idealen Welt vor. Ich glaube, der erste Schritt, den man machen muss, ist, dass man sicherstellt, dass die Lehrkräfte, die an Schulen unterrichten, dass wir dort die Besten der Besten hineinbringen. Ja, das macht auch zum Beispiel Finnland. Ja, man nimmt gerne die skandinavischen Länder als Vorbilder. Und das Modell der skandinavischen Länder beruht einfach auf dem Prinzip, ich bringe die besten Lehrkräfte in die Klasse. Das heißt, ich mache es schwerer, Lehrkraft werden zu können, gleichzeitig aber natürlich auch das Vergütungsmodell, der Verdienst für Lehrer soll dann deutlich, deutlich höher sein, um auch gegen die Privatwirtschaft natürlich kompetitiv genug dazustehen. Und ich muss Anreize und Incentives schaffen, die als Lehrkraft bedeuten, bestimmte Erfolge auch feiern zu können. Ja, bestimmte Erfolge, die ich mit meiner Klasse schaffe und nicht dadurch incentiviert werden, je mehr Dienstjahre ich verbringe, desto mehr Geld bekomme ich. Ja, also ich glaube, das ist ein Ansatz, den man hineinbringen muss, dass man wirklich, wir wollen, das muss ich vorstellen, die Kinder von heute, nicht, das sind diejenigen Menschen, die die Zukunft von morgen prägen, ja, und mitgestalten. Und es ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe für die Gesellschaft, diese Kinder gut natürlich in die Zukunft mitzunehmen. Dieses Gruppenprinzip, dass ich in der Klasse mit 20, 25 anderen Kindern sitze, halte ich für sehr sinnvoll, weil du dadurch auch lernst, was es heißt, mit Menschen von anderen Kulturen, anderen Hintergründen, anderen Charaktereigenschaften zusammen eine Einheit zu bilden. Das ist ja in der Arbeit auch so, nicht? Du kannst in der Arbeit auch nicht immer deine Arbeitskollegen aussuchen, sondern musst mit gegebenenfalls Leuten arbeiten, die du auch nicht magst. Aber das heißt, dieses Sozialgefüge finde ich wichtig. Und ich glaube, wenn man jetzt sagt, man hat die besten Lehrkräfte in der Schule, die machen den inspirierenden Gruppenunterricht. Und dann sage ich, okay, darüber hinaus biete ich Einzelunterricht oder Kleingruppenunterricht durch Zunahme von privaten Anbietern in den Schulen an, die ich dann am Nachmittag nutzen kann, vielleicht auch am Vormittag nutzen kann. Ich glaube, wenn man so ein Modell findet, dass man da einen riesigen Schritt dann schon getan hat.
Ihr habt jetzt gerade, das habe ich schon zu Beginn gesagt, eine Finanzierungsrunde hinter euch und mehr als 200 Millionen Euro eingesammelt. Seid ein Unicorn ein aufstrebendes Unternehmen mit einem geschätzten Marktwert, jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, von 1,4 Milliarden Euro. Also schon da wirklich für wertvoll und groß erachtet. Was macht ihr mit dem Geld?
Wir investieren das Geld einerseits in geografische Expansion. Das heißt, wir nehmen mehr Länder dazu. Wir investieren das Geld andererseits in Markenbekanntheit, dass mehr Leute auch in den Märkten, in denen wir schon ein bisschen präsenter sind, wie jetzt der deutschsprachige Raum, dass wir dort noch präsenter werden und dass wir dort auch stärker zeigen, wofür steht die Marke Go Student, wo wollen wir hin. Und dann wollen wir natürlich auch das Thema potenzielle Akquisitionen näher betrachten und Aufbau von dem technologischen Team, also mehr Entwickler rekrutieren, mehr Produktleute rekrutieren, um einfach das Fundament, das technologische Fundament, das auszubauen.
Welche Funktionalitäten sind denn da noch denkbar zusätzlich? Weil eigentlich, ich denke mir so beim Unterricht, man braucht eine gute Übertragung natürlich, dass Schüler und Lehrer gut miteinander reden können. Was gibt es da noch für Sachen, an die man da denken kann? Funktionalitäten?
Also einerseits das ganze Thema eben die Messbarkeit der Einheiten. Ja? Also genau festzustellen, geht die Einheit, geht dieses Lehrer-Schüler-Gespann, verstehen die sich, geht das in die richtige Richtung oder sagt mir das System, halt, stopp, da zeigt sich, dass die eigentlich nicht gut zusammenarbeiten können, lass uns einen alternativen Lehrer vorschlagen. Also alles rund um das Thema Diagnose, laufend zu evaluieren, sind die beiden am richtigen Track, passen die gut zusammen, das ist ein Riesenthema. Ein anderes Thema als Beispiel ist das Thema, wir sind ja aktuell sehr operationell getrieben. Also wir haben ein Vertriebsteam, das aus echten Menschen besteht und Eltern kontaktiert. Wir haben ein Supportteam, das auch aus echten Menschen besteht und sich um aktive Kunden betreut und kümmert. Wir haben ein Team, das sich um die Lehrer kümmert bei der Bewerbung für die Community, dass man Prozesse, die in diesem Team manuell abgewickelt werden, dass die natürlich automatisch abgewickelt werden können. Dass ich einfach mehr Effizienz in diesen gesamten Ablauf von dem Erstkontakt bis zum Letztkontakt, dass ich da mehr Effizienz hineinbringe und auch dadurch mehr Skalierung mittelfristig aufbauen kann.
Und dann ist irgendwann mal eine weltumspannende Bildungsplattform entstanden. Das ist zumindest die Vision, die ihr habt, die du hast.
Genau, wir wollen uns natürlich auch mit der Plattform GoStudent auch stärker ausbreiten. Wir schauen uns zum Beispiel Plattformen an, die im Content-Bereich aktiv sind, vielleicht auch im Infrastrukturbereich, Software, die von Schulen eingesetzt wird. Da gibt es verschiedenste sehr spannende Geschichten, die interessant sein können für uns, um dieses Ökosystem aufzubauen.
Wären dann Zukäufe, von denen du jetzt gerade redest, wo ihr noch Technologie, die passt, vielleicht auch noch dazu kauft?
Völlig richtig, genau.
Ja.
Jetzt hast du, wenn ich das da auch richtig gelesen habe, bestimmte unternehmerische Vorbilder. Elon Musk zum Beispiel, Jeff Bezos, Vitalik Buterin, der Erfinder von Ethereum. Was findest du denn an den Leuten? Gibt es da was dich an denen fasziniert, außer dass sie die Gemeinsamkeit haben, dass sie erfolgreiche Unternehmer sind? Was machen die, was?
Ja, also ich muss auch dazu, also ich finde zum Beispiel einen, der war jetzt nicht in der genannten Liste, den finde ich sehr spannend, den Richard Feynman, ein bekannter Physiker aus dem 20. Jahrhundert, also kein Unternehmer jetzt, sondern Physiker. Ich hab heute noch zu Hause in meinem Arbeitszimmer die Vorlesungs-, also es gibt so eine Lecture Notes Kollektion von ihm, die damals gesammelt wurde. Der hatte damals die Fähigkeit, Physik-Vorlesungen in so einer Art und Weise abzuhalten, dass sie nicht so abstrakt waren. Also der hat Physik an der Universität so gut erklären können, dass auch Menschen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt Physik interessiert sind, eine extreme Freude an seinen Vorlesungen hatten. Ja, also diese Fähigkeit, komplexe Themen einfach zu erklären, das ist etwas, da habe ich eine riesen Bewunderung davor. Das ist auch, finde ich, etwas, das, egal ob jetzt im akademischen Bereich oder auch in der Wirtschaftswelt oder wenn du ein Unternehmen führst, das ist eine Eigenschaft, die immer die extrem vorteilhaft ist. Ja. Bei den anderen genannten Personen, jetzt wenn ich zum Beispiel an jemanden wie Jeff Bezos denke von Amazon, dieser unbändige Antrieb, eine Dienstleistung, nämlich diese komplexe Logistik, die beim Warenversand anfällt, die so einfach zu machen und so kundenfreundlich zu machen, wie nur irgendwie möglich und alles und jeden einzelnen Schritt so zu optimieren und so zu verbessern, dass wenn ich heute auf diesen Checkout-Button klicke, dass das Ding morgen da ist, da habe ich auch, finde ich inspirierend, ja, begeisternd einfach, wenn Menschen eine konkrete Mission haben. Es kann auch ein Sportler sein, der sagt, ich möchte Nummer eins im Tennis sein. Ja, ein Novak Djokovic oder ein Nadal oder Federer, die sagen, hey, ich möchte hier die Nummer eins sein und an der Spitze stehen. Und dann kämpfen die jahrelang Tag für Tag mit vollster Energie genau um diesem Ziel näher zu kommen. Das finde ich echt begeisternd.
Das heißt, du hörst sowieso auch höchstens erst dann auf, wenn ihr an der Spitze seid, wenn ich das richtig raushöre.
Absolut. Also wir wollen natürlich, wir wollen hier ganz intensiv weiterarbeiten. Wir sind auch aus meiner Sicht erst ganz am Anfang. Wir haben jetzt ein gutes Fundament aufbauen können, was wichtig ist, auch eben kapitalseitig natürlich gut ausgestattet zu sein, dass wir hier einfach Vollgas geben können. Aber wir wollen das Ding auf jeden Fall noch weitaus größer machen. Ja.
Unterrichtest du eigentlich auch selbst?
Als wir das Geschäftsmodell hochskaliert haben, also das war damals dann, wir haben 2016 die Firma gegründet und 2019 dann das Geschäftsmodell endlich gefunden und begonnen zu skalieren. Da besonders Anfang 2019, da habe ich noch ganz, ganz viele Mathematikeinheiten selbst gegeben, ja.
Dann weißt du, worum es geht. Sag mal, hat Corona geholfen? Weil ihr habt ja dieses Thema, dass man verstehen muss, dass das auch über einen Videochat funktioniert. Und diese Videochats hatten ja bis vor anderthalb Jahren so ein bisschen was Exotisches. Und jetzt über Corona ist das Normalste der Welt geworden. Also, dass wir uns jetzt gerade nicht in einem Videochat sehen, ist schon fast bemerkenswert, weil es ja selten geworden ist. Genau, das ist die Frage. Dieses neue gesellschaftliche Phänomen, dass Videokonferenzen das Natürlichste der Welt geworden sind, hilft euch sehr, oder?
Ja, ich glaube, dieser Bewusstseinsshift, das hat sicher auf jeden Fall einige Jahre an Beschleunigung hineingebracht in den Bereich. Ja. Man merkt das ja selbst, wenn man noch vor der Pandemie Meetings immer in Person abgehalten hat. Ja, und heute kann ich durch Videocalls, kann ich diese Meetings natürlich auch noch viel effizienter gestalten, teilweise auch viel mehr Meetings noch in einen Tag hineinbringen als davor.
Oh ja.
hat Vor- und Nachteile, aber diese Convenience, diese Produktivitätssteigerung ist natürlich ganz klar. Man muss aber dazu sagen, das ist jetzt unabhängig davon, dass Videotelefonie etwas Alltägliches geworden ist. Das, was einen sehr negativen Effekt auch für unser Geschäft zumindest im letzten Jahr gehabt hat, waren die Schulschließungen. Also die Schulschließungen haben den Effekt gehabt, dass insgesamt weniger Druck auch in den Schulen war. Ja, das heißt, die Lehrkräfte haben natürlich es den Schülern auch etwas einfacher gemacht, weil niemand so recht wusste, wie entwickelt sich das weiter, was auch verständlich ist, kann man auch niemandem vorhalten. Aber das hat einfach diesen natürlichen Effekt mit sich gezogen, dass generell weniger Nachfrage jetzt zum Beispiel zu Nachhilfe war, als jetzt im Jahr 2019 vor dem Ausbruch der Pandemie.
Gibt es denn ein, damit möchte ich vielleicht auch schon so dich nach einem Ausblick fragen, der dann, wenn wir jetzt langsam zum Ende kommen, ein Fach, was ihr bislang nicht abdecken könnt, einerseits. Und zweitens, wie ist es denn, wenn jemand gerne Sachen lernen, dazulernen möchte, die einfach in der Schule gar nicht auf dem Lehrplan stehen? Sagen wir mal, da gibt es jetzt halt heute die Fächer, die es so gibt, mit den entsprechenden Inhalten, aber jemand sagt, ich möchte gerne mehr über IT-Wissen schon und es wird bei mir in der Schule gar nicht angeboten, aber irgendwie ist es ja ein wichtiges Thema oder die Leute lesen jetzt was von, oder die Kinder auch von Blockchain programmieren, von Gensharing und so und sagen, ja, bei mir in Biologie kommt das gar nicht drin vor, aber irgendwie sind es so Themen, die interessieren mich. Kann man mit sowas eigentlich auch zu euch kommen oder wird man damit perspektivisch dann zu euch kommen können?
Ja, nein, definitiv. Also wir haben auch immer wieder und häufiger Anfragen, zum Beispiel genau das Thema Programmieren für Kinder. Ja, also da gibt es das jetzt nicht als Schulfach oder zumindest in den meisten Schulen nicht unterrichtet wird. Und aber Anfragen hineinkommen von Eltern oder von Schülern direkt, die sagen, hey, das interessiert mich, das finde ich spannend, da möchte ich mehr darüber erfahren. Also das kommt und das merken wir auch. Deine erste Frage in Richtung, gibt es Fächer, die wir aktuell nicht abwickeln? Also bei den Schulfächern, die man kennt, die gängigen Schulfächer, die bieten wir alle an und die decken wir auch sehr gut ab. Aber besonders wenn es jetzt um das Thema geht, etwas, das nicht in der Schule unterrichtet wird, sei es jetzt, okay, man möchte einen Kinderkurs machen, um Einführung in Kryptowährungen zu bekommen, dann hängt das ein bisschen davon ab, ob jetzt ein Lehrer bei uns verfügbar ist, der zu dem Thema auch guten Unterricht abhalten kann. Ja. Also das schauen wir uns dann im Einzelfall immer an.
Also daran würde es nicht scheitern, wenn es den gibt.
Korrekt, genau. Also
und die Kinder, wenn es die gibt. Ja,
ja, genau.
Ja. Ja, Bildung im Jahr 2030, wenn wir nochmal nach 10 Jahre weiter nach vorne gucken, und du müsstest 2 oder 3 große Unterschiede zu heute sehen, was wird komplett dann anders sein?
Also der Zugang zu spitzen Lehrkräften, ja, also dass ich wirklich auch in den Schulklassen, nicht nur im Vormittagsunterricht, aber auch im Nachmittagsunterricht, dieser Zugang zu richtig qualitativ hochwertiger Bildung auf Live-Basis, nicht nur abgedrehte Videos, sondern richtigen Live-Unterricht, da werden wir im Jahr 2030 auf jeden Fall eine ganz starke Verbesserung sehen, ja, global, da bin ich überzeugt davon. Das zweite Thema, das wir sehen werden, weniger eine Veränderung, sondern eher etwas, das gleich bleiben wird, dieses Vormittag-Schulkonzept, dass ich am Vormittag in die Schule gehe und dort als Einheit, als Gruppe Unterricht zuhöre und auch gemeinsam oder in Form von Projektarbeiten hier etwas mache und gestalte. Das wird definitiv bleiben. Das, was sich auch natürlich ändern wird, wiederum das Medium. Ja, in 2030 hat dann vielleicht jedes Kind auch schon eine Virtual Reality Brille und Augmented Reality Funktion. Also das Medium, auf das ich zugreifen kann, um Inhalte auch abzugreifen, die werden sich natürlich extrem rasant weiterentwickeln. Aber besonders das Thema rund um Lehrkraft, Lehrkraftweiterbildung, Messbarkeit des Unterrichts, das werden Sachen sein, die werden wir 2030 sehen. Ja.
Sagt Felix Oswald, Gründer der Bildungsplattform Go Student, die durch eine Finanzierungsrunde mittlerweile ein Unicorn ist in Österreich, der eine Bildungsplattform für die ganze Welt einmal aufbauen möchte. Ganz, ganz herzlichen Dank dir für die Zeit und dass du uns in deine Ideen und Gedanken eingeweiht hast, lieber Felix.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlichen Dank, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben in unseren Digitech-Podcast, der Bestandteil unserer Digitech-App ist. Und natürlich halten wir Sie auf dem Laufenden, nicht nur was aus Go Student wird, sondern auch was aus allen anderen wichtigen technischen Entwicklungen wird, von denen wir glauben, dass Sie davon auch wissen sollten, auf unseren digitalen Kanälen, aber auch in unserer Tageszeitung und Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Bleiben Sie uns gewogen, eine gute Woche. Und bleiben Sie gesund vor allen Dingen. Ciao.
Tschüss. Ciao.